Erstmal vielen Dank, dass ihr da seid. Ich habe hier vorne noch ein paar Informationen hingelegt. Da liegt auch die obligate Teilnehmerliste. Wer sich da noch nicht eingetragen hat, kann das vielleicht nachher noch einfach machen. Das ist ein Vortrag hier im Moment, der auf eine gemeinsame Idee von Uli Scholler, von der DAMU, zurückgeht. Wir versuchen so in der nächsten Zeit ein paar mehr Vorträge zu über Kulturologie, Kulturgrafie anzubieten. Das hier ist jetzt quasi so der Auftakt dafür. In den nächsten zwei Monaten sind auch ziemlich interessante Vorträge von der DAMU nochmal. Das nächste zum Thema Digitalisierung im Oktober und im November dann zum Thema Frei. Gibt es auf den DAMU-Seiten noch mal weitere Informationen? Dann würde ich sagen, übergebe ich hiermit direkt das Wort an Leila Koch mit dem Thema KUPE.
Ja, vielen Dank. Ja, ich bin ja gebeten worden, hier einen Vortrag zu halten. Ich wusste nicht so genau, was vom Publikum mich hier erwarten wird. Deswegen ist das eher ein etwas allgemein gehaltener Vortrag über Verschlüsselung, warum man verschlüsseln sollte, wie das funktioniert, was gute Idee ist, wie man das benutzen kann. Ja, so, was sind dann die drei Start? Verschlüsseln, warum wollen wir überhaupt verschlüsseln? Da gibt es eine ganze Reihe Gründe für. Dazu sollten wir vorher klar machen, was wir eigentlich normalerweise machen. Täglich verschickt jeder hier bestimmt eine E-Mail oder zwei oder 100. Also ich schätze mehrere Dutzende am Tag vielleicht. Und ich denke, hier an der Universität werden die meisten wissen, dass diese E-Mails unverschlüsselt über das Netz gehen. Da weiß der Klartext, was man geschrieben hat und auch die anderen Dokumente, also das ganz geheime Material, was da dran hängt und an der Firma arbeitet. Die gehen unverschlüsselt über das Netz und können leicht abgehört werden. Den meisten Benutzern ist das eigentlich nicht bewusst, dass das so ist. Also ich höre immer Leute, ach, das kann man abhören, das kann man nicht lesen. Jedenfalls ist das so. Und das möchte man ja nicht, nur dass man das mitkriegt. Ich gebe zu, dass ich auch nicht alles verschlüssel. Mir aber die Sachen, die halt wichtig sind und die halt auch keinen Außenstehenden angehen, werden irgendwie auch mal verschlüsselt. Abhören kann man das halt, weil das so E-Mail geht oft über viele Stationen und es gibt jede Menge andere Möglichkeiten, eine Mail abzuhören. Letztendlich hängt es damit zusammen, dass man überall ins Internet drankommt, dass das verteilt ist und es viele Zugriffsmöglichkeiten gibt. Aber warum soll man jetzt abhören? Da gibt es ganz offensichtliche Gründe, einfach aus Neugier, so privat. Was macht er, was schreibt er da? Um Passworte auszufinden, die manche Leute immer noch per Mail versenden. Ich meine, es ist egal, ob man per Mail versendet oder einfach um verschlüsseltes Passwort benutzt. So. Also, ich brauche drei Passwörter und fertig. Anderer Grund ist natürlich, dass es Geheimdienste gibt, die Interesse daran haben an den Daten. Und das nicht einfach aus militärischen Gründen. Zum Beispiel hat die NSA, der amerikanische technische Geheimdienst, Signal Intelligence, die haben die Aufgabe, der einheimischen Wirtschaft, der US-amerikanischen Wirtschaft, wirtschaftliche Vorteile zu verschaffen. Das heißt, die spionieren nicht im eigenen Land, sondern im Ausland, um wirtschaftliche Vorteile zu gewinnen. Also zum Beispiel, wenn ein Transrapid gebaut werden soll, verkauft werden soll, oder ein ICE in China geschickt werden soll, dann bekommen die Franzosen von den USA die Nachrichten, wie die Verhandlungen gerade sind, und können immer mit dem Angebot immer etwas drunter bleiben. So ganz, ganz banale, einfache Wirtschaftsspuren. Und natürlich halt die üblichen Geheimnisse, was man halt als Betriebsgeheimnis hat. Die werden heute immer verschickt. Man findet darunter dann immer diese Mail darf man auf keinen Fall lesen und das Attention braucht gar nicht öffnen, weil das ist nicht an sie adressiert. Aber es ist ja nicht adressiert, also kann man es ja auch öffnen und dieser ganze Schutz, was man da drunter schreibt, das ist eigentlich vollkommen albern und im Gegenteil gefährlich. Weil dieser Disclaimer sagt ja auch, dass man weiß, dass es gefährlich ist, dass es woanders hinkommen kann, dass jemand das abhören kann. Und wenn man jetzt Vorstand von einer Aktiengesellschaft ist oder im Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft ist, ist man in so einem Fall sogar persönlich haftbar, wenn dadurch halt der Wert des Unternehmens in Betriebsgeheimnis freigegeben werden oder halt das zu Insidergeschäften führt. Da meine ich, weil dann plötzlich alle Insider sind jetzt ab. Und dafür sind die nach neuester Rechtsprechung persönlich haftbar. Und das ist ganz anders. Ja, und letztendlich Schutz der Privatsphäre. Es gibt keinen Krieg in Nachbarn, der nicht anders zu schreiben. Ja, ich habe mal kurz dargestellt, das ist so das älteste Bild, was ich habe, glaube ich, dazu, dass ein Tunnel ja nicht einfach von einem Rechner zum anderen geht, sondern die landet halt auf verschiedenen Rechnern. Also beim Smartphone, wo er erstmal in der Uni wahrscheinlich in Mailbox und dann landet das auf irgendeinem anderen Rechner und auf einer anderen Seite hängt man auch wieder Rechner dazwischen. Das ist heute oftmals nicht mehr so, dass viele dazwischen sind, sondern vielleicht nur zwei Rechner dazwischen. Aber dafür ist dann die Anzahl der Mails auf diesem Rechner sehr konzentriert. Und angedeutet ist, die werden dort immer zwischengespeichert. Mails muss man bis nach RFC 821 halt so vorgeschrieben. Oder ich lasse sie nur so implementieren meistens. Das heißt, jeder Administrator, jeder, der Zugang hat zu solchen Rechnern, kann E-Mails mitlesen. Und das können halt viele Stationen sein, oder halt irgendwas, ein großer Mail-Server, der wertvolle Angriffspunkt ist. So, wer das? Ich habe da so ein schönes Bild gefunden. Aber viele denken, ja, wir haben Richtungsstrecken, das ist gerichtet, und da kann keiner das. Kann keiner machen, aber das ist ganz einfach und wird auch gemacht, weil Richtfunk ist zwar Richtfunk, aber der hört ja nicht auf an der empfangenen Antenne dann irgendwo 100 Kilometer weiter, sondern streitet mit dem Horizont weiter rüber. Und wenn dann irgendwann ein Satellit da steht, kann er den Empfänger das aufnehmen. Auf die Art und Weise werden seit Jahrzehnten Richtfunkstrecken überhaupt überwacht von Spionagewerken. Ist zurzeit halt nicht mehr so interessant, weil der meiste Internetdatenverkehr über Glasfaserleitungen geht, die schwieriger sind anzuzapfen. Man kann sie aber trotzdem anzapfen, weil es gibt einige große Austauschzentren für IP-Pakete. MAE West, in Deutschland, in Frankfurt haben wir was. Es gibt eigentlich recht wenige Knotenpunkte. Man muss nur einen dieser Knotenpunkte sein, um praktisch den gesamten Weltverkehr oder jeglichen Internetverkehr abhören zu können. Also dass man die Möglichkeit hat, da zu kommen. Da gibt es dann eine ganze Reihe Stories darum, ob das gemacht wird, ob das nicht gemacht wird. Es gibt noch andere Abhörmöglichkeiten. Das ganze Internet, also das Protokoll, was wir verwenden, TCP/IP basiert, das ist entwickelt worden unter der Annahme, dass alle gut sind und dass keiner einem was will. Das heißt also überhaupt keine Sicherheit eingebaut und es gibt jede Menge Möglichkeiten, damit zu treiben. Zum Beispiel kann man durch DNS-Spoofing, durch Ändern der NX-Records im DNS, Mail umleiten, dass sie nicht zum Beispiel, wenn Mail an www.org geht, dass sie nicht an www.org geht, sondern an nsa.government. Und Security machen und schicke das dann weiter. Das bekommt man ja gar nicht mit. Es gibt andere Sachen, kein IP-Spoofing machen, das sind alles diese üblichen Sicherheitssachen, die man machen kann. Man kann komplette autonome Systeme umleiten, weil das Watergate-Protokoll, was benutzt wird, ist eine ganz große Schwachstelle. Und ja, letztendlich, wenn man jetzt wirklich hingehen will und was abhören will, kann man auch einfach direkt an die Leitung gehen und was abhören. Also sei es an den großen zentralen Knotenpunkten oder sei es eben an einem Ort oder nur in einer Firma oder innerhalb von der Firma braucht man ja letztendlich nur einen Rechner irgendwo eine Steckdose eine IP-Steckdose einzustecken. Man kann damit die Schreibsport freigeschaltet, was ja auch der Fall ist. Da gibt es ein riesiges Projekt, das heißt Helium. Das ist Australien, Neuseeland, Großbritannien, Kanada und die USA. Die betreiben ein Spionagesystem, was heute auch zur Wirtschaftsspionage genutzt wird. praktisch der gesamte Mailfax sprachverkehr abgehört. Inwieweit das inhaltlich abgehört wird, wissen wir nicht. Auf alle Fälle werden Daten mit wem kommuniziert abgefangen und dadurch Muster aufgebaut, wer mit wem kommuniziert. Bei E-Mail war es, kann man aber auch vermuten, dass der Inhalt der Mails halt gescannt wird. Es gibt auch ein paar Diplomarbeiten sogar zu finden aus England, die das detaillierter sagen. Ganz wichtig ist auch als innerhalb eines Namens, also innerhalb der Firma, die aber auch ziemlich groß sein kann, ist es sehr einfach, was abzuhören. Wie gesagt, man hat da seinen Rechner und man kann einfach was abhören. Und normalerweise geht man immer davon aus, dass die eigene Firma in sich sicher ist. Aber es gibt halt Mitarbeiter, die bald gehen wollen, verprellen und keine Lust mehr haben. Die können ganz leicht angeworben werden zum Beispiel. Und dann hat man einen Überpunkt, was abhören zu können. Es geht auch noch technischer. Das ist also alles nicht so jetzt reines Hörensagen, sondern man kann jetzt einfach Apple-Geräte kaufen. Da gibt es eine Firma Applied Signal Technologies, Kalifornien. Die baut zum Beispiel so Geräte. Und wenn man sich die Beschreibung da von dem Modell 28 durchliest, da sieht man ja, dass die Benutzer können die Algorithmen, die können die Algorithmen selber bestimmen. Man kann neue Arten von Signalen umkonfigurieren und anders analysieren und alles Mögliche mit solchen Geräten machen. Und interessanterweise sogar Tempest Design, das heißt, die sind sicher, die sind abstrahlungssicher und können von außen nicht beeinflusst werden. Man kann also mitkriegen, dass so ein Gerät da ist, das ist das eine. Und gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass die alle schützen, dass die die halt schlecht ausschalten kann. Und man kann davon auch, also wenn man sich den Katalog von der Firma anguckt, gibt es im Internet, AST.com, AppSig.com. Da gibt es jeden Menge von den Säulen. Komplette Fahrzeuge, alles mit Abhörungen und Software dafür und alles machen. Ich bin keine Preise bei.
Was ist nochmal die Bandbreite von so einem D3?
D3 ist, meine ich, 50 Megabit. D1 und 2 und müssen dann waren es 48. Also ich bin jetzt nicht so ein. Wir können schlecht was, oder es ist schwer was zu machen, dass man mitbekommt, wer mit wem spricht, wer mit wem kommuniziert. Da gibt es zwar Verfahren zu, aber das ist sehr aufwendig und nicht wirklich praktikabel. Deswegen ist schon viel gewonnen, wenn wir dafür sorgen können, dass der Inhalt unserer Nachrichten verschlüsselt ist, dass andere die mitbekommen können. Und da gibt es halt Verfahren für. Seit Jahrtausenden hat man muss man wirklich sagen, gibt es halt Verfahren dafür, die sowohl zumindest seit dem frühen Mittelalter regelmäßig auf Schlüsseln mit einem Algorithmus. Das heißt, man muss einen Algorithmus kennen, wie man was macht. Also der einfachste Algorithmus ist ja das sogenannte Zielsatz-Cypher. Das ist einfach alles aus der Nebel dann F-thematisch, also auf den Buchstaben geschrieben wird. Das ist einfach, das ist ganz leicht zu knacken. Das ist ganz leicht zu knacken, weil die Verteilung der einzelnen Zeichen ist konstant vielleicht. Das heißt, im Deutschen ist das das häufigste Zeichen. Und die gucken einfach nach, was das ist und dann haben wir es direkt rausgefunden. Also das ist trivial zu knacken, das kann man machen seit Jahrhunderten. Es gibt kompliziertere Verfahren, Algorithmen, die das verhindern. Und heute mit den schnellen Rechnern haben wir Verfahren, die nach unserem Wissen nicht brechbar sind. Algorithmen sind aber nicht brechbar, weil man halt keine Rechner brauchen kann, die das schnell genug brechen können. Der Trick an der ganzen Sache ist, dass wir einen Algorithmus haben, den kann jeder auch kennen. Das andere ist, dass man den Schlüssel da hat. Der Schlüssel sieht anders als das Passwort, was man hat. Oder wir nehmen lieber eine Passphrase, das sind also mehrere Wörter, weil das ist sicherer, weil ein einzelnes Passwort kann ziemlich kurz sein und da kann man sogenannte Dictionary Text drauf haben. Das heißt, man guckt in seinem Wörterbuch und probiert alles aus. Deswegen, wenn man jetzt einen zufälligen Schlüssel nimmt, den vereinbart, trägt den zur anderen Seite rüber einmal durch den Boden, da kann man über ein sogenanntes symmetrisches Verfahren sehr sicher Sachen verschlüsseln. So funktioniert das in der Bankwelt immer noch. Die haben halt Verfahren, wie sie die Schlüssel zwischen den einzelnen Empfängern verteilen. Also das Prinzip ist halt immer, dass das aus einem Klartext wird über einen Algorithmus, in den ein Schlüssel eingebracht wird, ein verschlüsselter Text gemacht, den man dann nicht mehr lesen kann. Der Empfänger macht das Ganze wieder rückgängig und dadurch, das ist symmetrisch, mit den gleichen Schlüsseln wieder, mit dem gleichen Algorithmus und bekommt den Klartext wieder raus. Einfach, praktisch, kann man nutzen. Problem ist nur die Schlüsselverteilung. Die Banken können das, ist ganz kompliziert, was sie da alles machen. Ist völlig unpraktikabel wie im Internet mit Millionen Mail-Adressen. Also, man kann es überhaupt nicht machen. Zumindest weil wir zu jedem, jeder muss zu jedem einen Schlüssel haben. Schon gesagt hat. Also die ganze Schlüsselverwaltung bei symmetrischen Verfahren ist extrem umständlich. Und kann man nicht mal. Das kann man gut einsetzen, wenn man Daten verschlüsselt, zum Beispiel für ein Backup. Weil das eigentlich nur eine begrenzte Anzahl Menschen wissen müssen, was ein Schlüssel das ist. Dann kann man zum Beispiel den Schlüssel davon und es damit verschlüsseln. Das geht sehr schnell halt. Symmetrische Verschlüsselung. Einfach zu verstehen, wie das funktioniert, dass man einfach Schlüssel hat, damit was verschlüsselt und dann kommt das raus und man bekommt, kann das nur rückgängig machen, wenn man wieder denselben Schlüssel hat. Nur gut, mit dem Internet, das geht alles nicht, da finden wir was Neues. Also ganz war das nicht so. Das war eher ein Zufall, dass 1976 Richard Diffie und Martin Hellman was gefunden haben. Sogenannte Papyrus-Kryptographie. Kryptographie mit öffentlichen Schlüsseln. Sie haben da allerdings was wiederentdeckt, was die Briten schon seit 1960 wussten, aber gedacht haben, das ist gut, kann man nichts mit anfangen und das als militärisches Geheimnis weggeschlossen haben. Das BCA nur konnte, kannte Papyrus-Kryptographie schon, ich glaube, seit 16 Jahren. Das hat sich erst vor 10 oder 15 Jahren ausgekommen. Gut, was ist das andere Phase mit der Verschlüsselung? Wir haben wieder einen Plaintext und einen Ciphertext und wir wollen das wieder hochformen. Das sieht jetzt viel komplizierter aus, ist es auch. Aber es ist nachher einfach. So, wir nehmen den Plaintext, messen einen Algorithmus da an, in den Algorithmus ist ein Schlüssel ein, den wir haben, und dann kommt der Ciphertext raus. Da ist zum Beispiel Sparklinke drin in dem Algorithmus, da kann man das nicht wieder rückgängig machen. Durch diese öffentlichen Schlüssel, die kann man haben, den Algorithmus, man kann das nicht in die andere Richtung auflösen. Man nennt sowas dann einen Falltür-Algorithmus, oder geht man in eine Richtung. Das wird nicht viel helfen, wenn man sich wieder entschlüsseln kann. Deswegen gibt es dazu eine Variante des Algorithmus zum Entschlüsseln und einen zweiten Schlüssel dazu, mit dem man es wieder entschlüsseln kann. Dann geht das wieder in die andere Richtung. Dafür braucht man einen anderen Schlüssel. Der ganze Dreh an der Sache ist jetzt, dass die beiden Schlüssel, der Public Key und der Secret oder Private Key, die stehen im Schlüsselverhältnis zusammen, die werden zusammen erzeugt und die bilden zusammen das Schlüsselpaar. Wie der Name sagt, der Public Key, den kann man öffentlich machen. Das heißt, der Empfänger hier auf der Seite, der wird seinen öffentlichen Schlüssel, zum Beispiel, der steht da einfach drin, den kann jeder benutzen, wenn jemand ihm was schicken will, dann nimmt er den öffentlichen Schlüssel, nimmt seinen Plaintext, hält den Algorithmus an und verschickt das dann. Er kann sich wieder selber rückgängig haben. Und nur der Empfänger kann das rückgängig machen, weil er den Secret Key dazu hat. Oder im Open-Key, wie sagt man das dann zum Secret Key? Normalerweise in der Kryptographie nennt man das Private Key. Deswegen spreche ich immer von Secret. Alles mit dem Protokoll. Ist aber dasselbe. Jetzt kann man überlegen, wofür ist das Ganze gut? Das Praktische ist halt, dass man nur einen Schlüssel braucht. Jeder Teilnehmer an so einem Netzwerk über den Schlüssel braucht einen Schlüssel, oder genau gesagt ein Schlüsselpaar, und veröffentlicht davon die eine Hälfte des Paars, den öffentlichen Schlüssel. Und den anderen behält er für sich, das ist der geheime Schlüssel. Das ist viel praktischer jetzt, weil man kann einfach nachsuchen, was verschlüsselt an die man schickt. Es gibt da verschiedene Algorithmen für. Der bekannteste Algorithmus ist der RSA-Algorithmus. Und ein anderer ist LDAML. Das wird eigentlich ein kleines Gerät. Gut, was ist so ein Algorithmus? Also einer dieser falschen Algorithmen. Der bekannteste und der beste, den wir kennen, der praktikabelste, ist RSA. Ist 1978 erfunden worden und nutzt die Tatsache, dass es sehr schwer ist, große Zahlen zu faktorisieren, also ihre Primzahlen zu zerlegen. Also Primzahlen, das kennt jeder, wenn ich jetzt irgendwo 3 und 5 nehme, die multiplizieren dann mit 15. Und wenn ich wieder faktorisieren will, bekomme ich 3 und 5 wieder raus. Wenn ich jetzt nur die 15 jemandem gebe, wird es für ihn ganz, ganz schwer, da die Faktoren rauszuholen, ne? Was auf 3 und 5 ist. Das war jetzt eng. Ne? Ja, es ist eigentlich ganz einfach, aber wenn man jetzt längere Zahlen nimmt, Zahlen, die halt 100 Stellen haben, 200 Stellen haben, dann ist es, ist es sehr, sehr schwierig, das zu brechen. Weil es gibt keine effizienten Verfahren, um das zu brechen. Also, um das zu faktorisieren, große Zahlen zu faktorisieren, ist ein schweres Problem. Das löst man aus, indem man jetzt zur Erzeugung des Schlüssels oder des Schlüsselpaars zufällige Primzahlen erzeugt. Wir haben zum Beispiel beide 512 Bit. Also sagen wir 1024 Bit. Multipliziert diese beiden Primzahlen, also die Primzahlen sind Q heißen die, multipliziert die miteinander und bekommt N dabei raus. Das ist schon eine ganze, eigentlich würde das schon reichen und man behält P und Q ist der geheime Teil und N ist der öffentliche, die kann man in ein öffentliches Verzeichnis stellen, weil niemand kann aus dem N P und Q wieder berechnen. Um das aber anwenden zu können, ist das ein bisschen komplizierter. Ich habe das noch kurz aufgeschrieben, was das ist. Und es gibt nur so einige kleine Randbedingungen, um es schwer zu machen, die Würfel zu brechen. Was muss man halt machen? Und wenn man das nachher hat, dann wendet man nur modulare Arithmetik an. Und das ist einfach mal reduziert den Klartext mit dem öffentlichen Exponenten. Das ist eine kleine Zahl, das kann so weit sein. In der Modusoperation mit dem öffentlichen Schlüssel. Und entschlüsseln wir entsprechend wieder über etwas, was wir abgeleitet haben aus den Primzahlen direkt aus der Logik. Damit wollen wir entschlüsseln. Man wird jetzt direkt sehen, dass diese Verfahren, da es sich um lange Zahlen handelt, dauert das. Das ist sehr aufwendig und sehr langsam. Deswegen wird man es so nicht direkt verwenden, sondern anderweitig. Man benutzt diese Public-Key-Kryptographie fast ausschließlich nur dafür, um einen zufälligen Schlüssel zu erzeugen und den zu verschlüsseln. Also einen großen Schlüssel, das zeige ich mir. Zusammengefasst, ja, Gamma-Schlüsselpaar, nur ein Teil des Schlüssels muss geheim gehalten werden und die Schlüsselverwaltung wird dadurch unheimlich einfacher, wenn man einen Schlüssel hat. Stopp. Das ist ganz schwierig eigentlich, weil woher wissen wir wissen, ob das wirklich der Schlüssel von jemandem ist. Ja, da könnte also jeder hingehen und einfach sagen, der Schlüssel von, ich erzeuge einfach einen Schlüssel, setze da drunter den Namen Roland Koch. Irgendjemand möchte dann den Herrn Koch schicken, der den jetzt nun wirklich die Spender waren. Ne? Schickt das natürlich an, will er dann Roland Koch schicken? Schickt das an seinen vermeintlichen Schlüssel, den er von den Key-Server hat. Und der Roland Koch kann das nicht machen. Da ich ja diese ganzen tollen Geräte gekauft habe und die Mails abhören kann, habe ich diese verschlüsselte Mail, aber die ist ja für mich verschlüsselt. Und dann sage ich, kann das dann wissen, weil es mein Schlüssel ist. Das ist das Problem dabei. Deswegen müssen wir die Authentizität eines Schlüssels müssen wir irgendwie beweisen können. Was kann man jetzt wieder machen, zum Beispiel telefonisch, dass man einfach sagt, dieser Schlüssel, den liest man einfach den anderen vor, einmal nicht. Es gibt da andere Methoden, wie man das machen kann. Da komme ich nachher noch was zu. Zusammenhängend mit der Schlüsselverwaltung hat man auch so etwas wie digitale Signaturen erfunden. Und digitale Signaturen sind sehr ähnlich wie diese Papierkryptographie. Und die benutzen auch dieselben Algorithmen, nur wenden die anders an. Was wir machen ist, wir nehmen einen Text, nehmen unseren privaten Schlüssel, wenden den da irgendwie drauf an, unseren privaten Schlüssel auf den Text und veröffentlichen das Resultat. Dieses Resultat nennt man eine digitale Signatur. Und jetzt kann jeder im öffentlichen Telefonbuch hingehen, da ist der öffentliche Schlüssel, der Public Key, von demjenigen, der diese Signatur erzeugt hat, und kann ihn überprüfen, die Signatur dadurch. Der kann dann nachprüfen, okay, das passt, damit habe ich bewiesen, dass diese Signatur nur der erstellt haben kann, der den zu diesem öffentlichen Schlüssel zugehörigen privaten Schlüssel hat. Das ist das Prinzip von digitalen Signaturen. Da kann man auch wieder erst finden, umgekehrt. Und es gibt noch Spezialalgorithmen dafür, wie DSA, was auch sehr viel verwendet wird, wahrscheinlich nur speziell zu diesen Signaturen. Das Gute an diesen Signaturen ist, wir können die benutzen, um Authentizität von Schlüsseln, also das Problem, was wir vorhin hatten, wir können die Authentizität von öffentlichen Schlüsseln damit beweisen. Das Ganze nennt man dann Zertifikate oder Schlüsselunterschreibung und so weiter. Das kommt jetzt mit der Public Key Infrastructure. Das ist so das Schlagwort, was wir nicht. Das ist ganz wichtig, weil wir so eine einfache Möglichkeit haben, Schlüssel zu geben und da was dran zu hängen. Dann steht ein Zertifikat, das ist wirklich der Schlüssel von dem unterschrieben von dem Original. So. Jetzt war das alles recht theoretisch und wir wollen auch Software dafür benutzen.
Ja. Ich habe das jetzt nicht richtig verstanden, wenn ich ein paar Kunden Sachen verschlüsseln kann, die nicht entschlüsseln kann. Wie kann ich dann einen verschlüsselten Text vom Private Key identifizieren, dass der jetzt tatsächlich mit dem Schlüssel übereinstimmt?
Es ist nicht verschlüsselt, es ist ein anderer Algorithmus. Es ist nur zusammengezogen, es ist eine Art Zufall, dass man bei RSA das genau andersrum anwenden kann. Bei anderen Verfahren ist das nicht der Fall. Also jeder, der man verwendet den privaten Schlüssel und wendet den irgendwie an auf den Text, den man signieren will. Und danach kann man mit dem öffentlichen Teil zeigen, dass es nur derjenige, der den privaten Schlüssel hat, kann ihn erzeugt haben, diese da haben die es.
Ja, ja, also ich fand es klar, das ist noch wichtig, nur was sieht der da eigentlich, dürfte der doch da immer noch Buchstaben so erzählen.
Ja, das ist ja ein Problem dazu, das ist ja. Das ist ein ganzes Algorithmen nicht zu tun, ne? Und was kümmern sich auch Mathematiker in der Regel nicht.
Dafür ist, glaube ich, dass du einfach die Signatur verschlüsselst von dem Text mit dem privaten Key, von dem MD5-Fest.
Ja, man sollte dabei nicht von Verschlüsselung gehen, weil es ist was anderes.
Ich verschlüsselst ja mit dem Private Key, und dann machst du das selber mit dem Originaltext, aber kommst auch in den MD5-Einbruch und kannst die Verschlüsselung mit dem Private Key sehr rückgängig machen. Der ist mir selber in den MD5-Versprachen.
Das ist nicht so.
Bei RSA stimmt
das. Aber das ja, aber das ist, ja, aber das ist nur da.
Na gut.
So, dann hat ein Filzner dann, das Ganze gibt es ja seit 1976 so ungefähr oder 1978, öffentlich bekannt. Und man wollte das auch ursprünglich im Internet einsetzen, so zum Mailverschlüssel, Anfang der 80er Jahre. Da gibt es dieses Clavos-Protokoll, da wurde auch überlegt, ob man da RSA für einsetzt. Wir haben davon Abstand genommen, weil es ja, ein Patent gibt auf diesen Algorithmus, das der MIT. Dieses Patent ist im Jahr 2000 abgelaufen, aber es war halt der Grund, weshalb es ja, Papierkryptographie eigentlich nur selten genutzt wurde. Nichtsdestotrotz hat ein Phil Zimmermann Anfang der 90er Jahre gesagt, so für die ganzen, es ist einfach wichtig für Studierende und für Organisationen, die halt und so weiter, dass sie die Möglichkeit haben, Datenvertraulich weiterzugeben über elektronische Kanäle. Dann hat er sich hingesetzt und sein Programm BGP1 geschrieben, das ist dann kurz darauf verbessert worden als BGP2, jetzt haben auch einige andere Leute damit gearbeitet haben. Und das war die erste benutzbare Implementation von Kryptographie, die eigentlich jeder benutzen konnte. BGP hat einige Probleme. Kommt ja gleich nochmal zu. Ein großes Problem mit PGP zum Beispiel ist kein Unix-Programm. Ja, man kann da mit kompletten CD-ROM zu verschlüsseln, ist ein bisschen schwierig, weil man braucht halt ziemlich viel Speicherplatz, um das zu machen, weil er immer mit temporären Dateien arbeitet. Also zum Beispiel um Backup zu verschlüsseln, kann man PGP nicht machen. Und da habe ich mir gesagt, ja, jetzt machst du dann schreibe ich irgendwas Neues, schreibe ich jetzt einen Unix-Conformer. Und das Ganze alles im Privacy-Grad. Und das macht nämlich im Grunde dasselbe, nur halt als Unix-Tool wie PGP.
Gab es da nicht bei PGP nicht noch das Problem, dass der Quellcode eigentlich nicht exportiert werden dürfte aus den USA?
Komm ich gleich zu. Gut. Das gibt noch ein zweites Patent auf PGP, Kryptographie im Allgemeinen. Das gibt die Helmen-Patent, das ist im April 97 ausgelaufen. Und dann habe ich angefangen, halt was zu schreiben, mit dem Ding zu schreiben, und daraus ist es gut geworden. Und das macht dann halt diese Verschlüsselung, digitale Strukturen, Schlüssel erzeugen, so alles in ein Programm rein. Und das kann auch für Kommandozeile wunderschön bedienen und heutzutage halt auch mit möglichen Grafiken verwenden, wenn man da guckt. Und weil ich mehr Kommandozeile, also. Nein. Das ist halt freie Software, für die General Public License. Das heißt, man kann wieder verändern, weitergeben, machen, was er will damit, solange er dem anderen auch den Quelltext davon gibt und das gleiche Recht weiter. So. Wegen den Fragen kommt jetzt schon der Rückblick. Ich habe gesagt, PGP natürlich. Es gab Patentprobleme erstmal mit PGP. Die mussten halt den RSA-Algorithmus einsetzen, der war verschlüsselt. Patentiert und dann gab es Rechtsstreit alles Mögliche mit Patentierpartners und also der Firma, die dem MIT alle Rechte abgibt, Verwertungsrechte an dem Patent abgetreten hat. Also die RSA Corporation ist das Problem. Das war ein Problem. Das andere Problem ist, es wird auch ein symmetrischer Algorithmus benutzt, das hatte ich vorhin mal erwähnt, dass wir mal mit einem Public Key Verfahren eigentlich nur einen normalen symmetrischen Zuverschlüssel verschlüsseln und mit dem eigentlichen Schlüssel, weil das viel schneller geht, an die wirklichen Datenverschlüsselung. Phil Zimmermann damals sagte, beziehungsweise ja, also damals wurde entschieden, dass der IDEA benutzt wird. IDEA war damals ein ganz moderner, neuer Algorithmus. Eigentlich so der erste freie Algorithmus nach DES oder Triple DES, der entwickelt worden war und da hat man ein großes Vertrauen. So, das Problem ist nur, dass seltsamerweise in Europa da auch ein Patent drauf ist und es gibt viele Unklarheiten, gibt es immer noch das Patent. Und also die Idee ist ganz böse und braucht es heute nicht mehr. Das war so ein Problem. Das andere Problem ist, das hat Phil Zimmermann selber immer von Kali gezogen, weil er Waffen exportiert hat oder Munition. Also etwas, was unter das amerikanische Kriegswaffenkontrollgesetz fällt. Indem er staatliche Kryptographie veröffentlicht hat und ins Ausland gelangt ist. Dafür wollte er sich nicht verantwortlich machen. Das ist dann letztendlich 1997 niedergeschlagen worden. Das war ein Problem, es konnte also nicht exportiert werden aus dem USA. Deswegen gibt es Unterschiede. Komischerweise ist es trotzdem exportiert worden. Zum Beispiel, es landete einfach außerhalb. Nachher ist dann sogar so gemacht worden, dass man die Quelltexte ausgedruckt hat in Büchern, in SAS-Büchern, und schöne Seitenzahlen, einen Titelband, und in den Seitenzahlen war immer so ein Schrägstrich, ein Sternchen, die Seitenzahlen, Sternchen, ein Schrägstrich. Und, dann haben einige Toys Harden, die andere haben dann hier in Europa das Ganze eingescannt und haben damit dann die Version gemacht. Das ist also PGP, von PGP 5, von PGP 5, was da ja alles sehr, sehr umständlich. Alles ist alles einfach, wenn die Amerikaner sagen, ja, die Bücher sind fein nicht in das Gesetz, das ist da abgedruckt. Aber wenn man Fotografie und Dateien, die das implementieren, veröffentlicht, dann fällt das darunter. Sehr albern alles. Gut, egal. Die Software Foundation hat aber gesagt, okay, wir brauchen auch sowas. Wir brauchen aber jemanden aus Europa, der das macht, weil importieren in die USA ist okay, nur exportieren nicht. Also musste das jemand außerhalb der USA entwickeln, durfte auch kein amerikanischer Staatsbürger sein, weil er der Gefahr unterliegt, dass er seine Staatsbürgerschaft verfällt, wenn er sowas machen würde. Das war ganz ernsthafte Probleme, die gab es seit den 90er Jahren. Auch schon damals. Manche hätten das Fressen, man hat sich noch erinnern an CRUD und dass die verschiedenen Unix-Systeme dann immer zwei Implementierungen von CRUD hatten und die Exportversion und Nicht-Exportversion. Gut, dann habe ich 1997 eine erste Version vom Ruby-Virus dann zu dem PC veröffentlicht, kurz vor Weihnachten. Und das macht sie dann so, ja, war das, was es heute auch macht. Gleichzeitig wurde dann so eine Arbeitsgruppe von der IETF gegründet. Und diese Arbeitsgruppe, die ist von Phil Zimmermann und John Kellis ins Leben gerufen worden, weil ihre Firma ist damals aufgekauft worden von NAI. Und die wollten aber sicherstellen, dass halt es weiterhin möglich sein wird, diese Software zu benutzen. Die haben jetzt nicht um die Frage gekümmert, ob das jetzt freie Software ist oder nicht, aber ihnen ging es darum, halt einen Standard zu haben, dass auch ein anderes implementieren können. Deswegen ist diese Working Group gegründet worden, zur gleichen Zeit, wo die angefragt hatte, UWG zu implementieren. Ja, und dann, also gerne, UWG ist dann so eine der Implementationen davon geworden, von diesem neuen OpenGGP-Standard. Und im November 98 ist dieser RFC da rausgekommen und seitdem warten wir darauf, dass endlich ein Draft Status kommt, vielleicht Februar. Ja. Aber der funktioniert halt, das ist ein Standard, der akzeptiert sich nicht von Implementierung davon inzwischen. Und die gut interoperabel miteinander sind. September 99, da hat dann irgendwann gesagt, machen wir mal so ein Grün. dann gab es etwas, was irgendwie ein bisschen Aufsehen erregt hatte. Wir hatten ja damals eine neue Bundesregierung und die hatte einen neuen Plan für die Wirtschaft und alles Mögliche. Und es gab ja auch bei uns immer so bewussterweise, ja, die Kryptografie, das sind alles gefährlich, die Waffen, soll man das nicht alles verbieten und so. Und eine der ersten Sachen, die sie gemacht haben, waren, gesagt haben, nein, für unsere Wirtschaft ist das gut. Das Verschlüsselung hilft unserer Wirtschaft. Also auch so ein Bartleuten hilfreich, da haben sie nicht zugesagt, der Schilly wird wahrscheinlich überhaupt nichts dazu sagen, beziehungsweise. Jedenfalls der Wirtschaft hilft und dann macht man das. Dann haben sie gesagt, das ist vollkommen frei hier, ihr könnt jeder Kryptografie entwickeln und exportieren, wie ihr will. Abgesehen, wenn es Geräte, wenn es Hardware ist, dann braucht man Exportlizenz für bestimmte Länder. Das ist eine Industrie. Um das zu zeigen, wurde dann gesucht, wie können wir das jetzt irgendwie zeigen, dass wir da dieses tolle Programm haben. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, dann fördern wir jetzt ein Projekt. Und dann kam es auf irgendwelchen Gründen auf GNU.pg. Und dann haben sie gleich gefördert, dass GNU.pg auf Windows portiert wurde. Haben sie dann eine Petition geschrieben und verschiedene andere Sachen. Dann war es ziemlich viel Aufsehen erregt damals. Ja. Und dann war es auch dann wieder vorbei. Interessant in dem Zusammenhang war, dass im Jahr 2000, im Dezember, wurden die Exportrestriktionen in den USA aufgehoben. Oh, kann man vermuten, dass das ein Anlass dafür war. Es gab da nämlich böse Briefe von Janet Reno, amerikanische Justizministerin, an unsere Regierung, was das denn soll, das mit der Förderung und so, das geht doch nicht. Und Naja, jedenfalls führt das dann, dass die im Dezember, ich glaube Anfang Dezember, hat PGP Corporation eine generelle Ausfuhrgenehmigung bekommen für ihr Produkt. Und ich meine, Ende Dezember ist dann generell aufgehoben worden. In den USA ist das so, dass man, wenn man jetzt Kryptografie schreibt und ins Ausland schickt, muss man nur den Quelltext oder die URL des Quelltextes, der Endung hat, einmalig an eine bestimmte Mailadresse ans Außenwirtschaftsamt
in den USA verkaufen.
Und zwar per Post. Und zwar per Post. Nicht per E-Mail.
Nee, per Mail.
Also, vom Debian-Projekt weiß ich ne, die müssen die schicken da einmal pro Woche so einen Stapel Post an die.
Das Ganze ist ja das ist ein Standard, OpenPGP ist so der Standard, der das alles so, das Protokoll. Das ist dafür sorgt, dass man da wirklich mit arbeiten kann. Es gibt noch ein anderes Protokoll, das heißt S-MIME. Das ist weit verbreitet, weil das in allen möglichen Browsern auch drin ist. Aber das hat Probleme, weil es ist einfach nicht so einfach. Man kann nicht selber einen Schlüssel erzeugen mit S-MIME. Oder sehr schwierig, in Anerkennung zu bekommen. Egal, in vielen Firmen wird das eingesetzt, besonders bei der Bundesverwaltung und das BSI, Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik. Die haben da eine Testphase gehabt, wie die verschiedenen S-MIME-Implementierungen unter Windows zusammenarbeiten und wollten dann auch gerne eine haben, die unter Linux arbeitet. Und da gab es eine Ausschreibung für, das haben wir dann gewonnen und haben dann so, ja, das ist nicht so S-MIME-Programm. Alles in Weiß und Eis. Naja. Funktioniert aber, und wer jetzt irgendwie Kabinete nutzt und Kabel ist, Kabel ist der Mail-Client dazu, ist das unterstützt, vollständig, das wird auch da eingesetzt in der Verwaltung. Die benutzen dann S-MIME, man können aber auch genauso OpenPGP als OpenPG benutzen. Und so weiter und so weiter. Letztes Jahr habe ich Unterstützung für Smartcards eingebaut. Smartcards sind halt kleine Prozessoren, die den privaten Schlüssel gut schützen, weil der bleibt nur auf der Karte und kann eigentlich nicht aus der Karte ausgelesen werden. Das heißt, wenn man die Karte verliert, ist der nicht direkt kompromittiert. So, wo wird das Ganze angewendet? In E-Mail, ja. Leider viel zu wenig, aber immer ist E-Mail, denke ich, noch das zweite. Die meisten verbreitete Anwendung für Kryptografie. Abgesehen von SSL, Webseiten, also von Online-Verfahren. Die Rootzonen, die werden mit OpenPG signiert und zwischen den Root-Servern und Ted transportiert. Bei denen müssen alle OpenPG oder also OpenPGP jedenfalls zum automatisierten Mail-Management. Die Deutsche Bahn macht da auch was mit ihren Fahrkartenautomaten und der Kommunikation, die Daten widerspielen mit, ich glaube, mit Glück und Kanja vom Automaten, weil da bin ich unterläuft und auf ihren Servern läuft OpenPG. Die benutzen auch oben. Also interessanterweise benutzen da kein S-MIME dafür. Das Deutsche Institut für medizinische Datenverarbeitung sammeln halt die Waschzettel, die in den Medikamenten dabei sind. Ne? Ein und erstellen die und da muss man ziemlich, als Pharmaunternehmen muss man ziemlich viel Dokumentation einreichen, also komplettenweise, teilweise in Papierformat. Da gab es ja ein Gesetz, dass man das auch elektronisch machen darf. Und da gab es auch diese Probleme, da machen wir es wirklich, weil qualifizierte Signaturen, dieses Gesetz steht, das geht gar nicht und so. Und da haben die ja ein Verfahren entwickelt, dass man das mit OpenPG macht, also OpenPGP einfach macht, oder über eine vertragliche Regelung das benutzt. Es gibt hier in Baden-Württemberg so eine Radiologie ins Verbund, wo die Röntgenbilder aus Computertomographen hin und her geschickt werden. Da wird auch OpenPG eingesetzt, intern und OpenPGP. Damit. Und dann weiß ich einfach, dass halt ganz, ganz häufig die Kartendaten mit OpenPG verschlüsselt werden. Ob das richtig eingesetzt ist, weiß ich nicht immer. Das American Express benutzt es auch zum Beispiel. So, was technisch ist. Ich hatte ja vorhin eine Frage, hatte jemand gefragt, wie mache ich das, was ist der Name und ich hätte auch mal gesagt. besteht natürlich letztendlich aus den geheimen Schlüssel aus den Pin-Zahlen, zum öffentlichen Schlüssel aus dem Modus, öffentlichen Exponenten. Aber wir brauchen mehr Sachen. Da muss zum Beispiel die E-Mail-Adresse bei sein und andere Sachen. Und deswegen sind die Schlüssel so aufgebaut, wie ich das dargestellt habe. Das ist oben die Empfangung mit Public Key. Jedenfalls ist das kein RSA. Normalerweise der Standardprogramm, das DSA benutzt wird dafür. Das ist der Schlüssel zum Signieren. Eine Schlüssel ist ein Name angebunden, also praktisch eine E-Mail-Adresse. Da kann man eigentlich dranhängen, was man will. Glücklicherweise nimmt man eine E-Mail-Adresse und einen Namen. Einfach im RFC 822 Format. Damit das Ganze jetzt aber sicher ist, damit das jemand den Namen austauschen kann, mit dem Schlüssel, wird eine eigene Glaube. Das heißt, man nimmt den Schlüssel und die Adresse über das Dokument, signiert was und die sind dazu packen darunter. Damit kann man überprüfen jetzt, aber wenn man so einen Schlüssel bekommt, ist er nicht verändert worden. Das ist, indem man dafür hingeht, wieder das nimmt und das nimmt, die Signatur berechnet und überprüft, dass es die ist. Also man sagt tatsächlich, das Ganze wird gecached und damit ist es nicht ausgerechnet. Damit haben wir den Namen geprüft. Da ich das aber selber mache, beziehungsweise heimlich heimlich, müsste das ja nicht jeder, kann ja jeder machen. Ne? Jetzt hat OpenPGP oder PGP hat ein Verfahren, das ist Web of Trust. Da sagt man einfach, da lasse ich einfach andere auch unterschreiben, dass das mein Schlüssel ist. Und da machen die genau dasselbe, das ist keine Selbstsignatur. Dann kommt Alice her und sagt, ja, das weiß ich, dass das heimlich H ist, ne? Und dass das ein Schlüssel ist. Ne? Das attestiere ich ihm mal, indem ich die Signatur erzeuge, über den Schlüssel, den Namen, und die packe ich da runter. Dann kommen andere darunter. Und das ist das, was man bei Christian Partys macht, solche Signaturen darunter machen. Und dann kann man nachher halt überprüfen, ich kenne ja Bob, und Bob hat den Schlüssel unterzeichnet. Ja, der hat das ja überprüft, glaubt ihm was, und dann weiß man halt, dass dann gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass seine Wahrheit wirklich diesen Schlüssel hat. Also das ist die Authentizität des Schlüssels sichergestellt. Oft zieht man ja um oder bei E-Mail-Adressen braucht man ja nicht die Straßenadressen zu ändern, aber wenn man in einer neuen Firma ist, hat man eine neue Adresse und sein Rückzug ist nach Frankreich. Er braucht eine neue Adresse, weil die wollten ihn nicht mehr. Da hat er einfach eine neue Nutzeradresse gemacht, die auch noch zusätzlich runtergepackt. Ja, die Naturbeutel machen, also wer, und also ein Hash, das zusammen Dokumente und signiert, und dann hat er auch dazu gewinnen können, der war gerade in Paris und hat ihm das signiert, dass er das auch ist. Das war so, manche haben als Dutzende von Mailadressen darunter. Es gibt dann noch weitere Verfahren dazu, es gibt sogenannte Widerrufssignaturen. Das braucht man halt dann, wenn man jetzt nicht mehr bei Firma A ist, dass man widerrufen kann, dass keiner halt drin ist noch bei der Firma. Dann kann man das widerrufen. Das ist in der Signatur, der steht einfach noch zusätzlich drin, der geht nicht mehr. Das Flexible an OpenPGP, an dem Protokoll, im Gegensatz zu S-MIME, ist, dass wir jetzt mehrere Schlüssel, technisch mehrere Schlüssel haben können. Wir haben oben einen Signaturschlüssel. Der Schlüssel wird normalerweise nicht zum Verschlüsseln, sondern nur zum Signieren oder eigentlich sogar nur zur Verschlüsselung der eigenen Glaube. Man kann einfach weitere Schlüssel dranhängen. Ja, ich habe zum Beispiel halt einen Signaturschlüssel noch dran und einen Verschlüsselungsschlüssel. Normal Standard ist, dass man einen Schlüssel zum Verschlüsseln hat. Wir benutzen ja den Delta-Malt-Algorithmus. Also den RSA-Patent, deshalb der normale DSA benutzt. Und um diesen Schlüssel jetzt an den Hauptschlüssel anzubinden, machen wir dasselbe. Wir hashen den Primary Key und diesen Secondary Key und erzeugen damit den Zugang innerhalb. Und prüft das dann, wenn da so ein Key kommt, dass die alle stimmen und die Teile, die er nicht stimmen, die er irgendwo reingemacht hat, sind rausgeschlossen. Damit hat man also einen Schlüssel, wo man viele Informationen mit reinpacken kann und die auch in Sicherheit zu. bisschen viel wahrscheinlich auf einmal. Das ist ein wichtiges Konzept bei OpenPGP. Du hast eine, das ist ja geschlüsselt gewesen. Jetzt wollen wir irgendwie was verschlüsseln. Da haben wir normal, das sind eine Datei, den Plaintext. Aus irgendwelchen Gründen schreibt OpenPGP vor, dass man den Namen der Datei davor schreibt. Das ist eigentlich eher eine Sache eines von Tau oder anderen Programmen, aber mein Weg. Das schreiben wir davor, das ist literal Data Packet. Und das Ganze wollen wir signieren, zum Beispiel erstmal, dass wir wissen, dass diese Daten von authentisch sind. Packen wir ein neues. Deswegen eingepackt in OpenPGP haben wir am Anfang ein OnePlus Signature Packet. Das packen wir davor, da steht jetzt drin. Achtung, jetzt kommt eine Signatur. Und die Signatur wird den und den, auch nötig den und den Algorithmus. Und zwar, es gibt sogenannte Hash-Algorithmen, die überlaufen, ND5, SHA-1, SHA-256. Und wenn man sich vorstellt, dass, sagen wir, das sind 5 GB hier, dann kann man nicht erstmal die 5 GB hier irgendwo einnehmen, kein Problem, da rein, dann geht die 2 erst nochmal falsch. Weil dann, ich habe das ja gar nicht gehasht, richtig, mit falschen Algorithmus gehasht, und dann hat man vorher gesagt, deswegen gibt es da sowas davor. Und am Ende kann man eine Signatur berechnen und hat man den Ergebnis. Als nächstes komprimieren wir das Ganze. Das müssen wir jetzt an dieser Stelle machen, weil verschlüsselte Daten kann man nicht komprimieren. Das ist eine Eigenschaft von komprimierten Dateien, dass man hier nicht komprimieren kann. Verschlüsselt wird. Deswegen komprimieren wir hier. Optional, das wird eigentlich immer gemacht. Also das ist eigentlich praktisch ein ZIP-Algorithmus oder wir können auch BZIP2 nehmen. Und das Ganze wird dann verschlüsselt, kommt dann wieder in ein Grundtyp-Packet. Dafür brauchen wir einen Initialisierungsvektor dafür. Und am Ende packen wir einen Manipulation Detection Code am Ende, ans Ende rein. Das ist etwas, das sagt aus, damit kann man erkennen, ob hier in dem Verschlüsselten irgendwas geändert worden ist. Das manchmal auch unsere Meldung oder Messages not integrity protected. Warning. Weil es MDC ist, oder? Das ist schon oben. Das war ganz einfach. Sobald wir das haben, das Ganze ist jetzt verschlüsselt, das ist symmetrisch mit einem zufälligen Schlüssel verschlüsselt worden. Und das packen wir jetzt hier hin. Und diesen zufälligen Schlüssel, diesen Public Key Kryptographie, also was ich vorhin das alles erzählt habe, packen wir da hin. Wenn man jetzt eine Mail an mehrere Leute schicken will, dann muss man die aber an alle verschlüsseln. Alle verschlüsseln, damit auch jeder gelesen kann. Und deswegen können wir diesen Session Key nochmal verschlüsseln an den anderen Empfänger oder den dritten, vierten, fünften, 20. Empfänger. Alternativ sogar möglichen symmetrischen Schlüssel, also eine Passversion zusätzlich darunter zu machen. Das kann man auch Protokoll machen. Symmetrisch kann man auch machen. Und das heißt, man benötigt einen verschlüsselt und das Ganze entschlüsseln kann. Interessant ist an der ganzen Sache, dass das alles Streaming passiert. Das Protokoll ist halt so aufgebaut, dass man halt kein Duplikat machen muss. Also 20 Byte brauchen wir dafür. Mehr nicht. Und das Ganze nochmal so. Also wir erzeugen halt so einen Session Key, zufällig. Das ist ganz klar dazu. Und nebenbei begeben wir auch so einen Stück R, geben wir den Empfängernamen an, begeben sich dann aus, welcher Empfänger das ist, welcher Schlüssel das ist. Macht Papierverschlüsselung von des Session Keys. Und dann haben wir unsere Daten hier, die werden mit dem Session Key verschlüsselt. Also wir schreiben erst den Session Key raus und verschlüsseln hier. Und dann bekommen wir die Daten und am Ende so diese NPC an. Und andersrum läuft das also drüber und drauf, läuft das entsprechend halt. Das ist natürlich kein Session Key erzeugt, sondern gewonnen. Und wir zeigen an, von wem das kommt. So, am Anfang wird man sich erstmal einen Schlüssel erzeugen. Wenn man das auf der Kommandozeile machen will, macht man das mit epg-getkey. Das führe ich gleich vor. Dann erzeugt man sich sinnvollerweise ein Revocation-Zertifikat für den Schlüssel. Falls man nämlich seinen Schlüssel verliert, muss man der Welt mitteilen können, dass ich nicht mehr besitze den Schlüssel bin und nichts mehr entschlüsseln kann davon. Und viel schlimmer, dass andere Menschen im Besitz sind dieses Schlüssels und die Nachrichten mitlesen können oder sich als meine Identität angeben können. Deswegen sollte man direkt ein Revocation-Zertifikat erzeugen und das weglegen. Brauchen wir gleich mal. Das sind also Sachen, die machen wir noch einmal. Dann hat man seinen Schlüssel und passen wir vor. Was man jetzt üblicherweise macht, ist halt, wenn man eine Datei hat, eine Datei namens File hat, dann ruft man das so auf, wie das da steht. Und dann erzeugt wir dann halt File.dbg. Und wenn man das Textmail verschicken will, wenn es nicht binär sein soll, kann man Strich A machen, wird das Base64-Encode machen. So was kann man machen. Und wir haben, da der Unix ist, kann man das halt auch so schön in der Pipeline hier einbauen. Und dann kann man auch verschicken. Also ich mache halt meine Web-Apps und mache ein gutes Verzeichnis so. Also, rede ich, ne? Ja, das ist so ganz praktisch. Hm? Jetzt wollte ich das mal kurz mit Linux brauchen wir Daten in die Firma zu vertreiben. Das sieht alles ein bisschen wirr aus, das liegt aber daran, wie die Art und Weise, wie die Primzahlen erzeugt werden. Und die haben bestimmte Eigenschaften, deswegen sind die Grundschutz. Doch, wir haben das Ganze erzeugt und hier unten am Ende sieht man ja schon so ein normales Listing von Schlüssel. Machen. Wir haben es jetzt ganz oben. Letztlich ist der Schlüssel, da steht 1024D, das sind 1024-Bit DSA-Schlüssel, dann kommt die Key-ID, das Datum